Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, Matthäus, dem wir in diesen Wochen durch sein Jesus-Evangelium folgen, berichtet uns von einem ungewöhnlichen Mann. Er ist ein jüdischer Schriftgelehrter, also ein Mann, der sich in der Bibel gut auskennt, aber der zugleich auch den Überlieferungen der Väter folgt. Die meisten seiner Kollegen, also diese Schriftgelehrten im alten Israel, haben ein Problem mit Jesus. Aber unser Mann ist von Jesus begeistert. Jesus redet auf eine Weise von Gott, da können andere nicht mithalten. Das ist nicht nur eine Theorie über Gott, die Jesus da verbreitet, sondern das ist so, als wenn Gott selbst redet. Vielleicht hat er die heute so berühmte Bergpredigt von Jesus mitgehört. Aber zu dieser geistlichen Power von Jesus gehörten nicht nur gute Worte, sondern auch atemberaubende Taten. Ein Aussätziger wurde rein, ein qualvoll Gelähmter wurde gesund und zuletzt hat unser Mann wohl miterlebt, wie Jesus in Kapernaum die Schwiegermutter von Petrus von einem gefährlichen Fieber befreit hat. Jetzt tritt dieser Mann aus der Menge um Jesus heraus und er geht auf Jesus zu. Lehrer, sagt er ganz respektvoll, Rabbi, ich komme mit dir mit. Ich will dir folgen, wohin auch immer du gehst. Wow, denke ich, so als Gemeindepfarrer, als Mitverantwortlicher auf der Hensoldshöhe. Hier geschieht genau das, warum wir in unserer Arbeit ringen. Dass ein Mensch jetzt nicht mehr nur so irgendwie so vor sich hin lebt, sondern dass er zu Jesus findet. Dass ein Skeptiker überzeugt wird. Dass er jetzt nicht mehr nur so ein religiöser Zaungast ist. Sie können sich das vorstellen, so wie so ein Zuschauer auf der Tribüne, der sich von außen das Spiel der Kirche anschaut und zu allem seine Meinung hat, aber nicht selbst mitspielt. Statt Kirche können Sie jetzt auch den Namen Ihrer Gemeinde einsetzen oder meinetwegen den der Hensoldshöhe. Ich kenne manche solcher Menschen. Sie bewegen schon so die letzten Fragen des Lebens. Woher komme ich? Wohin geht's? Warum bin ich überhaupt da? Sie besuchen ab und zu auch mal eine Kirche oder schauen jetzt im Internet nach einem unterhaltsamen Gottesdienst. Aber sie bleiben auf der Tribüne sitzen. Unser Mann hingegen, der weiß nicht nur viel über Gott, sondern er will es jetzt mit diesem Jesus versuchen. Jesus, sagt der Rabbi, ab sofort bist du die Autorität in meinem Leben. Ich komme mit, egal wohin du gehst. Solche Menschen brauchen wir. Mitmacher, nicht nur Zuschauer. Mitgeher, nicht nur Mitwisser. Und während ich jetzt so ganz begeistert auf diesen Mann schaue, und ich hoffe, Sie merken das auch, ich finde das wirklich richtig gut, in dem Moment funkt uns Jesus dazwischen. Aber völlig anders, als ich es jetzt gedacht hätte. Und dazu hören wir jetzt die ganze Geschichte einmal im O-Ton von Matthäus aus Matthäus 8. Ich lese die Verse 19 bis 22. Es trat ein Schriftgelehrter herzu und sprach zu Jesus: Meister, Lehrer, Rabbi, ich will dir folgen, wohin du gehst. Jesus sagt zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und ein anderer unter den Jüngern sprach zu ihm: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus spricht zu ihm: Folge du mir und lass die Toten ihre Toten begraben. Wir beten. Herr Jesus, das ist wieder so ein Wort von dir, das uns ein bisschen Mühe macht. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Sinne so wächst, unser Herzen öffnest, dass wir das begreifen, was dir wichtig ist für uns heute Morgen. Amen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich denke so, das, was Jesus mit diesen beiden Männern da macht, das ist wie eine kalte Dusche. Ich weiß nicht, wann Sie zum letzten Mal kalt geduscht haben. Ja, Sie kommen so gemütlich und warm an und plötzlich kommt so ein kalter Guss darüber und es friert einen schon beim Gedanken daran. Sie wollen zu Jesus gehören, sie wollen mitmachen und Jesus reagiert alles andere als werbend. Das klingt nicht nach einer viel zitierten Willkommenskultur. In jedem Fall aber geht es um diese Frage, wie das eigentlich geht, Jesus nachzufolgen. Diese Frage will ich mit Ihnen in zwei Schritten nachgehen und so dem nachspüren, was Jesus auch uns heute Morgen mitgeben will. Wie geht das denn, nachfolgen, und wo sind die Schwierigkeiten bei diesen beiden? Der erste Schritt in der Nachfolge Jesu: heimatlos, um eine neue Heimat zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, der Schriftgelehrte bittet ja sozusagen um Einlass in die Jüngerschar. Darf ich mitmachen? Aber Jesus antwortet ihm gar nicht direkt. Er sagt nicht ja oder nein, sondern Jesus erzählt erst einmal von sich selbst. Und er erzählt, dass er, Jesus, keine feste Heimat hat. Was das bedeutet, seine Heimat zu verlieren, das erleben wir gerade hautnah bei den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Heimat, das muss man jetzt nicht mit Folklore verbinden, mit Blasmusik und Volksmusik. Das ist ja nur eine Möglichkeit, Heimat zu leben, Heimatgefühle auszudrücken. Heimat ist auch in den Worten Jesu eher der Ort, an dem ich zu Hause bin, an dem ich mich nicht erklären muss, wo man meine Sprache spricht, wo ich mich auskenne und eben sicher bin. Da kann ich mich hinlegen und habe keine Angst und kann mich ausruhen. Dieses ganz elementare Bedürfnis, so sagt Jesus, das wird sogar bei Tieren gestillt. Bei Füchsen und Vögeln. Sie haben einen Fuchsbau oder ein Vogelnest. Einen verlässlichen Platz zum Ausruhen, Familie gründen, Schutz finden. Aber Jesus sagt, das habe ich in dieser Welt nicht. Seit seiner öffentlichen Berufung ist Jesus unterwegs zu den Menschen. Er ist unterwegs, ihnen vom Frieden mit Gott zu erzählen. In einem besetzten Land. Er erzählt vom Anbruch von Gottes Herrschaft, die für die schon beginnt, die ihr Leben Jesus anvertrauen. Und zur Beglaubigung seiner Botschaft hilft er Menschen in Krankheit und Not wieder auf. Unermüdlich ist Jesus unterwegs. Seine Botschaft, sein Friede soll bei jedem ankommen, überall. Alle sollen es hören und erleben, bis heute. Darum hat Jesus keinen festen Wohnsitz, kein Stadtschloss für den königlichen Messias in Jerusalem, keine Sommerresidenz am Mittelmeer, ja nicht einmal eine Hütte in Bethlehem. Sein Auftrag treibt ihn um, bis zu uns hin, bis in ihr Leben hinein. Jesus zieht sich nicht zurück in irgendeinen Palast, sondern ist unterwegs zu dir hin. Aber Jesus ist noch in einer zweiten Weise heimatlos in dieser Welt. Denn obwohl er unermüdlich mit der besten Nachricht aller Zeiten unterwegs ist, obwohl ihm zeitweilig sogar die Massen begeistert folgen, trotzdem findet er nirgends eine Heimat, einen sicheren Hafen in den Stürmen seines Lebens. Johannes, der Evangelistenkollege von Matthäus, sagt es so: er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Selbst seine engsten Freunde, seine 12 Jünger, lassen ihn am Ende, als es drauf ankommt, im Stich. Da ist Jesus Mutterseelen allein, heimatlos. Jesus, der Sohn Gottes, dem unsere ganze Welt gehört, wird Mensch, er teilt unser Leben, damit wir Gottes Nähe spüren können. Aber er wird am Ende vor den Toren der Hauptstadt Jerusalem auf grausame Weise aus der Gemeinschaft der Menschen hinausgetötet. Da hängt er zwischen Himmel und Erde, heimatlos. Damit aber passiert etwas. Es passiert nämlich, dass Jesus hinabsteigt in die tiefsten Tiefen unseres Menschseins. Egal, wie schlimm dein Schicksal ist. Selbst wenn dir die elementarsten Menschenrechte genommen werden. Wenn du dauernd auf der Flucht bist. Und wenn du keine Heimat mehr hast. Jesus, der Sohn Gottes, ist an deiner Seite. Ihm ist nichts Menschliches fremd. Er hat auch die schlimmste menschliche Unmenschlichkeit erlitten. Aber darin ist Jesus nicht gescheitert. Im Gegenteil, genau darin, wo alle eine Niederlage gesehen haben, hat er den größten Sieg erfochten, größer als alle Kämpfe um eine geraubte irdische Heimat es vermöchten. Mit seinem Tod auf Golgatha hat uns Jesus die himmlische Heimat geöffnet, die ohne ihn verschlossen wäre. Wenn Jesus sich als Menschensohn bezeichnet, so haben wir es ja gerade gehört und gelesen, dann weist er nicht nur darauf hin, dass er als Sohn Gottes realer Mensch geworden ist, geboren von einer Menschenfrau bis hin zum Tod am Kreuz in die tiefsten Tiefen unseres Menschseins eingestiegen ist. Eine Weissagung Gottes beim Propheten Daniel macht deutlich, ist, der Menschensohn ist noch mehr als nur der um unseren Willen Mensch gewordene. Dieser Menschensohn ist zugleich der von Gott kommende Richter und Weltherrscher. Das heißt doch, der Weltenrichter, der göttliche Richter wird am Kreuz hingerichtet. Der Rechtsprecher übernimmt selbst die Strafe, die wir verdient haben, für unser Unrecht und unsere gelebte Gottlosigkeit. Jesu Weg nach unten in die irdische Heimatlosigkeit ist also nicht nur ein Ausdruck von Solidarität mit unserer Not und unserem Tod, sondern das ist sein Weg der Stellvertretung, um uns aus unserer letzten Heimatlosigkeit, nämlich die Heimatlosigkeit bei Gott, zu erlösen. Warum aber erzählt Jesus das dem Schriftgelehrten? Es klingt so, als wäre der total begeistert von Jesus, dem vollmächtigen Prediger und Wundertäter. Aber Jesus sagt, ja, kann ja alles sein. Aber wenn du zu mir gehörst, wenn du zu mir gehören willst, dann musst du sehen, wer ich wirklich bin. Und darum erzählt er ihm, wer er wirklich ist. Als der Menschensohn, der heimatlos ist, um der Menschen willen. Und wenn du dann meinen Weg mitgehen willst, dann gibt es auch für dich so etwas wie eine irdische Heimatlosigkeit. Jesus möchte keinen emotional aufgeschäumten Fan, der in der nächsten Krise wieder davonläuft. Jesus fragt, bist du bereit, mir zu folgen? Ein zweiter Schritt in der Nachfolge Jesu, ich habe es mal Todesverachtung genannt, um das Leben zu gewinnen. Der zweite Mann, der uns heute Morgen vorgestellt wird, scheint schon irgendwie zu den Schülern von Jesus zu gehören. Aber jetzt kommt ihnen wohl etwas dazwischen. Jesus will weiter, aber diesem Mann kommt etwas dazwischen, etwas Heiliges. Er will nämlich zunächst seinen Vater beerdigen, bevor er dann mit Jesus weiterzieht. Jesus, jetzt ist erstmal die Beerdigung dran. Und das andere kommt dann später. Ich habe vor wenigen Wochen meinen eigenen Vater mit beerdigen müssen. Und so habe ich eine kleine Ahnung, wie es diesem Mann geht. Und viel mehr noch als bei uns, also unsere Beerdigungskultur franzt ja geradeaus, würde ich mal sagen. In Israel ist das eine ganz klare Sitte. Das ist die allererste Sohnespflicht, seinen Vater zu beerdigen. Dazu, das gehört zu den ganz selbstverständlichen Familientraditionen, denen man sich gar nicht entziehen kann und auch nicht entziehen will. Und die beziehen sich alle aufs fünfte Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren. Und die letzte Ehre ist eine anständige Beerdigung. Und jetzt kommt wieder so eine kalte Dusche von Jesus. Lass die Toten ihre Toten begraben. Ein seltsames Wort. Ich glaube, es wird nur dann verständlich, wenn wir hier zweierlei Tod unterscheiden. Es gibt den uns allen vor Augen stehenden biologischen Tod. Das Herz eines Menschen hört für immer auf zu schlagen. Der gerade noch lebende Mensch wird zum Leichnam. Und dieser Leichnam wird ordentlich beerdigt, aus Respekt vor dem gelebten Leben, aus Ehrfurcht vor Gott, der diesen Leib geschaffen hat und ihn nun wieder zurücknimmt. Aber es gibt für Jesus noch einen zweiten Tod, einen anderen Tod. Wir könnten ihn neben dem biologischen Tod den geistlichen Tod nennen. Denn auch wenn ein Mensch biologisch lebt und sein Leben ja dem Schöpfer Gott verdankt, kann er doch sein Leben ganz ohne Gott leben wollen. Für sich und die Seinen. Nach seinen eigenen Maßstäben oder denen, die gerade in dieser Welt gelten. Und Jesus sagt, ein solcher Mensch, dem ich das Leben geschenkt habe, der dieses Leben aber nicht in Verantwortung vor mir lebt, sondern so wie es ihm gefällt, dieser Mensch ist in meinen Augen tot. Tot darum, weil er die Quelle des Lebens verloren hat und weil er dann im jüngsten Gericht verloren gehen wird. Wenn er vor dem himmlischen Richter steht und gefragt wird, zu wessen Ehre hast du gelebt, dann ist das Urteil jetzt schon erkennbar. Das ist krass. Das ist die Wahrheit, die Jesus über unserem Leben aufdeckt. Aber es gibt ja einen Ausweg. Ich habe ihn eben schon skizziert. Bei Jesus gibt es ja neues Leben. Das haben wir im Blick auf den Menschensohn eben bedacht. Dieses neue Leben trat ins Licht, als Jesus am dritten Tag nach seiner Kreuzigung seinen Jüngern als Auferstandener begegnete. Da konnten es sie sehen, hier hat nicht der Tod gesiegt, sondern das Leben, das Gott schenkt, das Jesus erwirkt hat und das er jetzt an die Seinen weitergibt. Folge mir nach, sagt Jesus nicht nur dem Mann in Kapernaum, sondern das sagt er auch dir heute Morgen. Folge mir nach auf diesem Weg des Lebens, auf dem Weg, der schon heute vom himmlischen Glanz durchzogen ist, mitten in aller Armut und Not. Auf dem Weg, der aber ganz sicher in Gottes Ewigkeit führt und so dein Leben vollendet, damit es rund und heil wird. Und darum, weil das der Weg des Lebens ist, hat dieser Weg Priorität. Weil das der Weg Gottes ist, darum gebührt ihm die Nummer eins. Das ist die Botschaft für den Mann, der erstmal seinen Vater beerdigen will. Wer Jesus nachfolgen will, darf nicht in der Vergangenheit festhängen. Jesus klärt unsere Vergangenheit, ja. Aber er stellt uns neu auf den Weg, der nach vorne sich öffnet, der zum Leben führt. Und da hat dann die Macht des Todes ausgespielt. Darum ist sie nicht mehr das Letzte, um das wir kreisen. Nicht immer stehen wir vor dieser Entscheidung, vor der dieser Mann stand. Nachfolge Jesu oder Beerdigung. Zum Glück. Und man muss ja auch dazu sagen, die ersten Christen waren sogar bekannt dafür, dass sie ihre Toten sorgfältig beerdigten. Sogar die armen Gemeindeglieder wurden anständig beerdigt und nicht nur irgendwo von der grünen Wiese entsorgt. Also es geht gar nicht um die Frage, ob eine anständige Beerdigung was Christliches ist. Ist es, jawohl, auch in der Nachfolge Jesu. Aber es geht, wenn ich es richtig sehe, hier um die Frage, wo sind eigentlich deine Prioritäten? Was ist für dich das Wichtigste in deinem Leben? Familientraditionen sind gut, aber sie dürfen dich nicht an der Nachfolge Jesu hindern. Ein Bewusstsein für Kultur und Geschichte, für das Erbe der Vergangenheit, das ist hilfreich und wichtig. Aber ein bloßes Kulturchristentum verpasst den Eingang ins Reich Gottes. Das gibt es nur in der Nachfolge Jesu, weil nur Jesus uns die Türen aufmacht und nicht unsere Kultur oder unsere Traditionen. Mit Jesus gehen wir den Weg des Lebens, nicht den des Todes. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch aufgefallen ist, dass uns Matthäus nicht überliefert, wie die beiden Männer auf die kalte Dusche von Jesus reagiert haben. ob sie den Weg des Lebens durch die Tiefen ihrer irdischen Heimatlosigkeit hindurch ins ewige Leben mit Jesus mitgegangen sind, oder ob sie gesagt haben, ach nee, das habe ich jetzt eigentlich nicht gewollt. Ein bisschen Jesus-Party ja, aber Nachfolge? Ich finde, indem Matthäus diese Entscheidung offen lässt, wir das nicht mitsehen können, wie es bei denen gelaufen ist, rückt die Frage näher an uns heran. Ob wir eigentlich dem Ruf von Jesus folgen, ob wir den Jesusweg gehen. In seiner Nachfolge verliert die irdische Heimat ihre dominierende Stellung, weil wir eine neue, ewige Heimat gewinnen. In seiner Nachfolge verliert der irdische Tod seine Macht, weil wir mit Jesus neues Leben gewinnen. Dieser Jesus, der sein Leben für uns gab, damit wir neues Leben haben, dieser Jesus ruft auch dir heute Morgen zu, komm und folge mir nach. Amen. Wir beten.